dieser Kaffee zu passen. Es ist ein Tag, in dem es um Leiden geht. Nicht nur um Leiden von Jesus, sondern wir haben es gerade gehört, auch Leiden von Menschen, die mitleiden. Und auch jetzt in der Predigt geht es um dieses Thema Leiden. Und das ist ein Thema, was herausfordert, was vielleicht auch provoziert, was aneckt. Ich möchte euch einladen, euch darauf einzulassen und daraus etwas mitzunehmen. Auch wenn das ist, was aneckt, so ist eben dieser Karfreitag. Im 17. Jahrhundert, da wächst ein Mann auf in ärmlichen Verhältnissen und findet irgendwann zu Jesus und viel, viel später, im Alter von 55 Jahren, tritt er in einen Mönchsorden ein. Über Bruder Lorenz, so nennt er sich später, ist eigentlich gar nicht so viel bekannt, weder von seinem Leben noch von dem, was er gesagt hat. Nur ein paar Briefe von ihm sind überliefert, wo er Menschen auf ihre Fragen Antworten schickt. Das sind seelsorgerliche Briefe. Und einen Ausschnitt aus einem dieser Briefe habe ich euch mitgebracht und möchte ich euch am Anfang vorlesen. Bruder Lorenz schreibt: Leid ist immer schmerzlich, ob es körperlicher oder seelischer Art ist. Doch obwohl ich weiß, dass Sie leiden, also der, an den er diesen Brief schreibt, obwohl ich das weiß, bete ich nicht, dass Sie von Ihrem Schmerz befreit werden. Nichtsdestoweniger bete ich. Ich bitte Gott ernstlich, Ihnen Kraft und Geduld zu geben, Ihren Schmerz so lange zu tragen, wie es Ihnen gefällt. Gott hat Sie ans Kreuz geheftet. Können Sie nun Ihren Trost bei dem finden, der Sie an diesem Kreuz festhält? Er wird Sie davon lösen, wenn er es richtig hält. Die Menschen der Welt können diese Wahrheit nicht verstehen. Das ist nicht verwunderlich. Sie leiden nicht als Christen. Sie leben in einer anderen Welt als Christen. Deshalb betrachten sie Krankheit und Fehlschlag der Natur und nicht als göttliche Gnade. Aus ihrer Sicht gibt es im Schmerz nicht als Kummer und Elend. Doch wenn wir Krankheit als Geschenk aus Gottes Hand betrachten, als einen Ausdruck seiner Barmherzigkeit, als ein Werkzeug, das er benutzt, um uns zum Vollendung des Heils zu führen, dann ist Leid etwas sehr Köstliches. Es ist vernünftig, sogar tröstlich. Gott ist ihnen in gewissem Sinn näher, wenn sie krank sind. Soweit Bruder Lorenz. Wenn ich davor nicht gesagt hätte, dass dieser Text aus dem 17. Jahrhundert ist, spätestens jetzt hätten wir es geahnt. Sowas schreibt heute doch niemand mehr. Es ist ein Text, der herausfordert. Starker Tobak, was er da sagt. Eine neue Welt, von der er uns spricht, wo Christen Leid, Kummer, Sorgen, Krankheit als Barmherzigkeit, als Gnade Gottes entdecken. Auf sowas kommt heute doch keiner mehr, oder? Erst recht nicht in einem seelsorgerlichen Brief, wo jemand sich in seinem Schmerz an ihn wendet, sowas zurückzuschreiben. Wann ist euch dieser Gedanke zum letzten Mal begegnet? Also mir? Echt vor langer Zeit, muss ich lange überlegen. In gewisser abgemilderter Version singen wir manchmal davon. Zum Beispiel, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott und dir gehört mein Lob. Singen wir manchmal, auch hier im Gottesdienst. Und auch in der Bibel spricht an manchen Stellen davon. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 29, ihr habt nicht nur das Vorrecht an Christus zu glauben, ihr dürft sogar für ihn leiden. Würdest du das unterschreiben? Das, was Paulus hier sagt, würdest du das für dein Leben so unterschreiben? Wissen wir, feiern heute Karfreitag. Das ist, wenn man so will, die dunkle, die unverständliche Seite von Ostern. In unserer Gesellschaft, in der wir leben, versucht man alles, was mit Tod, mit Schmerz, mit Leid zu tun hat, entweder vorzusorgen oder, wenn es nicht geht, dann auszublenden, zu verschweigen und irgendwo zu verstecken. Und es ist kein Wunder, dass auch wir als Christen uns oft so schwer tun mit dem Karfreitag. Dass auch wir als Christen uns schwer tun mit Leiden in unserem Glauben. Dieser Gedanke, dass Leiden etwas ist, was zum Glauben dazugehört, ja vielleicht sogar noch mehr ein Ausdruck von einem lebendigen Glauben ist. Ich glaube, diesen Gedanken, den kennen wir nicht nur nicht mehr, sondern wir glauben, wir wagen den auch gar nicht mehr zu denken. Und wisst ihr, es geht nicht darum zu sagen, wir suchen das Leiden um der Leiden willen, weil es so schön ist zu leiden. Das wäre Masochismus. Darum geht es Paulus nicht. Sondern er schreibt, zur Nachfolge, zum Leben mit Christus gehört Leiden dazu. Automatisch. Und die Botschaft von Karfreitag, die wir heute hören, ist, dass selbst diese Schrecknisse, selbst die Leiden am Ende zum Guten dienen müssen. Auch wenn die Dinge an sich nicht gut sind. Das ist die Botschaft des Kreuzes, die Botschaft von Jesus, die Botschaft von Karfreitag. Und als Christen eröffnet uns dadurch ein neuer Blickwinkel auf dieses ganze Thema Leid. Und vielleicht klingt das erstmal zynisch, lächerlich, vielleicht auch einfach nur bescheuert. Ich möchte euch einladen, mal einen Blick in diese neue Welt hineinzuwagen, von der Bruder Lorenz damals schon geschrieben hat. Einen neuen Blickwinkel auf dieses Thema zu bekommen, vom Kreuz her, vom Karfreitag her. Paulus hat gesagt, ihr dürft sogar leiden. Und deswegen möchte ich ihn mal fragen, wieso kommt er auf diese Aussage, die so gar nicht in unsere Zeit passt, sondern die völlig abgetrennt erscheint. Und bevor wir in diesen Text in Philippa einsteigen, noch eine kurze Vorbemerkung. Denn Paulus, er trifft diese Aussage, er schreibt den Brief an die Philippa nicht aus dem Studierzimmer heraus, sondern er erlebt das Leiden, von dem er schreibt, ganz persönlich. Als er diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis und schreibt an die Christen in Philippi, aber noch viel mehr, er rechnet damit, dass er aus diesem Gefängnis nur noch einmal rauskommt, nämlich um sein Todesurteil zu empfangen. Das ist die Situation, in der Paulus diesen Brief schreibt. Und deswegen, wenn Paulus über Leiden spricht, dann ist es nicht etwas von außen, was er aus einer neutralen Position heraus sagt, sondern etwas, was er am eigenen Leib gerade in diesem Augenblick erfährt. Und Paulus, er blickt in diesem Brief, was so ein bisschen vielleicht sein Vermächtnis ist, auch nochmal zurück auf sein Leben. Er hat ja ein sehr bewegtes Leben gehabt. Als angesehener Pharisäer mit einem tadellosen Verhalten hat er gelebt. Mit einem Ruf, wo die Leute gesagt haben, oh, da kommt der große Paulus, bis hin zum Gefängnis, in dem er jetzt sitzt. Und an manchen Stellen in dem Brief blickt er nochmal so auf sein Leben zurück, auf dieses bewegte Leben und was er denkt, wenn er zurückdenkt. Das schreibt er in Philipper 3, Abvers 8. Da schreibt Paulus, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anders verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich aus dem Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt ist. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Als ich diese Verse gelesen hatte, musste ich an ein anderes Lied denken, was wir auch manchmal miteinander hier singen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Und dann heißt es, dich lieben, Herr. Der dienen, Herr, in den anderen Strophen. Und ich denke, Paulus hätte dieses Lied inbrünstig mitgesungen. Er schreibt davon, dass sein tiefster Wunsch, den er in seinem Leben hat, ist, Jesus immer mehr zu erkennen, Jesus immer besser kennenzulernen. Und man muss sich das mal vorstellen, er sitzt im Gefängnis. Also der größte Wunsch ist, nicht in Freiheit zu kommen, nicht wieder das Ansehen zu haben, was er früher als Pharisäer hatte, sondern sein wesentlicher Wunsch ist es, Jesus näher zu kommen. Alles andere bezeichnet Paulus als Müll. Und das Wort, was hier im Griechischen steht, das ist eigentlich noch viel mehr als Müll. Fängt mit SCH an und sagt man im Predigten besser nicht. Er sagt, das andere, was ich erlebt habe, war nicht schlecht, aber im Vergleich zu Jesus ist es alles wie Müll, es ist nichts wert. Das Wesentliche ist die Beziehung zu Jesus, ihn besser zu erkennen. Und dieses Wort erkennen, im damaligen Umfeld ist es viel mehr als nur ein Wissen. Viel mehr als nur vom Kopf zu verstehen. Wenn wir heute von Erkennen reden, dann ist es oft dieses Intellektuelle, im Kopf was erfassen. damals in dem jüdischen Umfeld heißt erkennen, ein in Beziehung sein, ein in Beziehung leben miteinander, ein gegenseitiges Wahrnehmen, sich aufeinander einlassen, ein gegenseitiges Verständigen, ein Erfahren des anderen. Auf allen Ebenen, nicht nur im Kopf, sondern auf allen Ebenen. Eine Beziehung mit allem, was mich ausmacht. Davon spricht Paulus, wenn er sagt, er möchte Christus erkennen. Es ist was, was seine ganze Beziehung mit ihm betrifft. Er möchte diese ganze Beziehung vertiefen, nicht nur ein Wissen über Jesus ansammeln. Ich denke, es lässt sich ein bisschen vergleichen mit einer Beziehung zwischen zwei Menschen, wie mit einer Ehe zum Beispiel. Wenn zwei Ehepartner entscheiden, ich möchte jetzt den anderen kennenlernen auf einer Kopfebene und beide leben mit diesen Sätzen, dann können sie herausfinden, was der andere theoretisch mag, was der andere theoretisch nicht mag, was ich ihm theoretisch für eine Freude machen könnte. Aber ich glaube, wir alle wüssten, dass so eine Ehe nicht lange hält, sondern sie wird nur tief und erfüllend, wenn dieses Wissen ins Leben kommt. Wenn die zwei miteinander anfangen, das zu leben, was sie über den anderen wissen, wenn sie gegenseitig in Kontakt sind, sich wahrnehmen, sich aufeinander einlassen und verständigen. Das ist das, was Paulus schreibt über diese Beziehung zu Christus. Dieses Ganzheitliche, das ist das Wesentliche für sein Leben. Diese Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Und wir haben vorhin die Berichte vom Karfreitagsgeschehen gehört, die in der Bibel beschrieben werden. Das ist der Grund, warum diese Beziehung zu Jesus überhaupt möglich ist. Weil Jesus diesen Weg ans Kreuz auf sich gegangen hat. Ihn hat das alles gekostet. Und deswegen ist es Paulus auch so besonders wertvoll, dieses Geschenk der Beziehung zu Jesus. Kannst du das ihm nachspüren? Das, was Paulus hier sagt, das fordert uns heraus, ganz ehrlich uns immer wieder zu hinterfragen, ist das höchste Ziel, das, was für mein Leben wesentlich ist, ist das die Beziehung zu Jesus? Und zwar egal, ob es mir gerade gut geht oder schlecht geht. In diesem Lied heißt es, das Höchste meines Lebens ist, dich kennenlernen. Ist das ein ehrlicher Wunsch, wenn wir das singen, oder ist es eher so eine fromme Floskel, etwa wo er dazugehört, das zu sagen als Christen? Das höchste Ziel für Paulus ist es, Jesus immer näher zu kommen. Ist das auch dein Ziel? Oder ist dein Ziel vielleicht eher ein angenehmes Leben? Oder was ganz anderes? Und ganz ehrlich, das ist eine Frage, die kann man nicht mal so nebenbei beantworten. Die wirst du nicht jetzt beantworten. Vielleicht nimmt man sie sich mit in diese Ostertage und denkt immer mal wieder drüber nach. Das ist keine leichte Frage, sondern ganz im Gegenteil, eine Frage, die uns sehr herausfordert. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter, denn er beschreibt jetzt den Weg hin in diese vertiefte Beziehung zu Jesus. Und der besteht für ihn auf zwei Art und Weisen. In Vers 10 schreibt er, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte seinem Leiden teilhaben, dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Zwei Art und Weisen, die er beschreibt, wie Erkennen Gottes praktisch aussieht, diese Vertiefung zu Jesus. Das erste möchte ich mal nennen, die Ostererkenntnis. Davon schreibt Paulus als Erster. Jesus hat uns ja zugesagt, dass sein Geist unter uns sein wird, der Geist der Kraft der Auferstehung. Dass Jesus dort ist, wo Menschen an ihn glauben, dass er dort Neues entstehen lässt, dass er aus Trümmern Hoffnung macht, dass er aus Tränen Freude macht. Dort, wo diese Früchte des Geistes, die Paulus in Galater 5 beschreibt, sichtbar werden im Leben von Christen. Dort, wo Liebe, Freude, Friede und so weiter sichtbar werden. Wisst ihr, das sind die schönen Seiten des Glaubens. Das ist dieses Erkennen der Kraft Gottes. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Da ist es leicht, drüber zu sprechen. Da ist es auch leicht, drüber zu predigen. Ich möchte mit euch heute diese andere Seite anschauen, von der Paulus auch spricht. Ich nenne sie mal die Karfreitagserkenntnis. Das ist das, von dem auch Bruder Lorenz spricht. Am Leiden von Christi teilzuhaben. Ihm in seinem Sterben ähnlich zu werden. Und das ist etwas, was genauso mit dazugehört für unser Leben als Christen, für die Nachfolge Jesus hinterher. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt in Johannes 15, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und an vielen anderen Stellen im Neuen Testament wird deutlich, Christ zu sein ohne Schmerz und ohne Leid, das funktioniert nicht. Und Paulus schreibt davon, dass dieses Leid für uns Christen eine ganz neue Dimension eröffnet. Wie kann uns diese Erfahrung zu einer vertieften Gottesbeziehung führen? Wie können wir darin Christus näher kommen? Wisst ihr, zum einen fordert uns ein Leid, was wir erleben, dazu auf, Gott als Gott neu zu erkennen. Es fordert uns dazu heraus, Gott zu erkennen und als Gott anzuerkennen. Als Jesus, wir haben es vorhin gehört, im Garten Gethsemane ist, dann ringt er mit seinem Tod, auf den er zugeht. Und dann heißt es von Jesus, dass er mit Gott im Gespräch ist und ihm sagt, Vater, wenn du willst, dann lass den bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Und dann fügt er noch einen Satz hinzu. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was Jesus hier tut, ist, er erkennt Gott als Gott an, doch über seinem Leben. Und das ist nichts Leichtes, was er hier macht. Von ihm heißt es, dass er Angstschweiß gehabt hat, der wie Blut zum Lohn getropft ist. Es war nicht leicht für Jesus. Wenn wir Gott als Gott anerkennen, gerade in unserem Leben, ist das kein leichter Prozess. Aber Jesus lässt Gott Gott sein, weil er darauf vertraut, dass Gott gut ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott Gott ist. Jesus gibt Gott die Ehre. Du bist dazu geschaffen, mit Gott in Beziehung zu leben, mit deinem Schöpfer in Beziehung zu leben. Oder anders ausgedrückt, du bist dazu geschaffen, um Gott die Ehre zu geben. Und zwar nicht, weil Gott es braucht, dass wir ihm warme Worte geben, sondern weil diese Beziehung zu Gott der Ort ist, wofür dein Leben geschaffen ist. Und wenn wir Gott erkennen, dann ist die einzige natürliche Reaktion auf Gott und sein Gottsein unsere Ehre, ihn anzuerkennen. Wenn wir sehen, dass Gott mächtig, groß, schön ist, dann stehen wir staunend vor ihm, anerkennend vor ihm, ehrfürchtig vor ihm. Diese Beziehung zum Vater, Gott zu ehren, das ist der Ort, für das dein Leben erdacht ist. Und wisst ihr, wenn es uns gut geht, dann ist es oft einfacher, Gott die Ehre zu geben. Wenn es uns gut geht, dann haben wir doch alle Dinge, dann können wir Gott Danke sagen für die Dinge, die er uns versorgt. Wisst ihr, Leiden fordern uns dazu heraus, Gott als Gott zu erkennen. Es geht nicht darum, Gott für das zu ehren, was er uns gibt, sondern ihn zu ehren für das, was er ist. Dass er Gott ist. Und dass er gut ist und gerecht ist. Dass er mächtig ist, egal unter welchen Umständen sich mein Leben abspielt. Und das ist nicht leicht. Aber es ist oft ein zweifelndes Bekennen, dass Gott Gott ist. Und das bringt uns näher zu Gott hin. Wir sehen, Gott ist nicht einer von uns. Und wir können Gott auch nicht so behandeln wie einen von uns. Aber am Kreuz sehen wir, dass dieser Gott, der so anders ist, der Gott, der über allem steht, der mächtig und erhaben ist, am Kreuz sehen wir, dass dieser Gott es gut mit uns meint, dass dieser Gott Liebe ist, dass er sein Leben hergibt für diese Welt und für uns, für dich ganz persönlich. Elisabeth Elliot sagt einmal, die Hände, die 1 Million Welten festhalten, damit sie nicht ins Nichts entschwinden, sie werden ans Kreuz genagelt. Für uns. Kannst du ihm vertrauen? Die Hände, die die ganze Welt festhalten, damit sie nicht ins Nichts entschwinden, sie werden ans Kreuz genagelt. Kannst du diesem Gott vertrauen? Letzten Montag gab es einen schweren Brand in der Kathedrale Notre Dame. Und ich habe ein Bild gesehen von der Innenaufnahme dieser Kirche. Und als ich es gesehen habe, dachte ich, das ist ein Bild für Karfreitag. Genau das, was wir hier sehen, beschreibt das, was an Karfreitag geschieht. Mitten in dieser Kirche, in den Trümmern, wo es noch raucht, ist dieser Glanz des goldenen Kreuzes zu sehen, was auf dem Altar unbeschädigt geblieben ist. Und deswegen gilt für unsere Erfahrungen von Leiden, deswegen gilt seit Karfreitag nicht nur, dass wir Gott erkennen als Gott, der über allem steht, der mächtig und erhaben ist und der Gott bleibt, egal wie es in unseren Umständen ist. Sondern seit Karfreitag gilt, dass Gott nicht nur darüber schwebt, sondern mittendrin in den Leiden der Welt zu finden ist. Jesus ist nicht weit weg, sondern er ist mittendrin in den Trümmern dieser Welt, in den Trümmern unseres Lebens. Und sein Kreuz leuchtet, manchmal sehr unscheinbar, wie dieses goldschimmernde Kreuz. Es ist ein Schimmer von Hoffnung in dieser Welt. Am Kreuz feiern wir, gedenken wir heute an Karfreitag, dass Jesus das einzige Leid weggenommen hat, was uns als Menschen wirklich vernichten kann. Nämlich das Getrenntsein von Gott. Und am Kreuz, da sehen wir, dass dieses Ende kein Ende war, sondern ein Anfang war. Wenn wir, wie Paulus es schreibt, Jesus ähnlich werden, dann ist das etwas, was auch über unserem Leben steht. Nämlich, dass dieses Ende kein Ende ist, sondern ein Anfang. Und dass wir, so wie Jesus, mit ihm nicht in diesem Leiden stehen bleiben müssen, dort, wo er gegenwärtig ist, sondern dass, wie bei Jesus, am Ende die Herrlichkeit Gottes auch auf uns wartet. Und das ist nichts, was den Schmerz und den Kummer gleich wegnimmt. Aber diese Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, es gibt Sinn und es gibt Kraft in einem Schweren. Das ist etwas, was Paulus erlebt hat, was unzählige Christen bis heute erlebt haben. Dass dieses Wissen und diese Hoffnung einen Frieden in uns gibt. Ein Frieden, der von außen betrachtet gar keinen Sinn macht. Von außen betrachtet sind die Umstände des Paulus so, dass man sagt, nee, Frieden ist das Letzte, was du haben könntest. Aber er schreibt von einem Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und dieser Friede, den er aus dieser Hoffnung von Gott zieht, der führt dazu, dass Paulus mitten im Gefängnis einen Brief der Freude schreiben kann. In keinem anderen Brief von Paulus finden wir so oft die Worte Freude und Freuen wie im Philipperbrief. Das ist diese Hoffnung, die Paulus in seinem Leben hat. Dass selbst die Leiden am Ende dazu dienen müssen, ihm Jesus näher zu bringen. Das ist die Botschaft von Jesus, die Botschaft von Karfreitag. Ich möchte mich davon herausfordern lassen. In guten und in den schlechten Zeiten. Denn es heilt von diesem sterbenden und leidenden Mann am Kreuz eine leise Botschaft der Hoffnung bis heute in dieser Welt nach. So wie dieser Schimmer des Kreuzes in der Kirche von Notre Dame. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. So heißt es in Hebräer 6, Vers 18. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht.